Werbung.
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sorgt für große Emotionen. Und Mazda fiebert gleich doppelt mit. Solange Deutschland oder Japan bei der WM spielen, profitieren Sie vom exklusiven Mazda-Jubelbonus. Freuen Sie sich auf attraktive Angebote, modernes Design und Fahrspaß, der begeistert. Jetzt mitjubeln, Wunschmodell finden und Vorteile sichern. Bei Ihrem Mazda-Partner.
Werbung Ende.
Die WM steht ganz kurz bevor. Die deutsche Nationalmannschaft startet am Sonntag ins Turnier. Ist sie wirklich schon titelreif? Welche Rolle spielt Manuel Neuer? Und wie sieht es eigentlich mit den klimatischen Bedingungen aus? Und welche Auswirkungen können die aufs Turnier haben? Darüber sprechen wir mit unseren Experten vor Ort in der ersten Folge von Basecamp America, die WM-Insider.
Basecamp America, die WM-Insider. Hinter den Kulissen mit Fußballreportern der Funke Mediengruppe.
Willkommen zur allerersten Folge von Basecamp America, die WM-Insider. Schön, dass ihr dabei seid bei diesem neuen Format, das wir gestartet haben und bei dem es darum geht, der Name sagt es ja schon, dass wir ganz nah dran sind bei der WM und speziell ganz nah dran beim deutschen Team. Da wollen wir genau drauf gucken, auf die Mannschaft und auch ein bisschen hinter die Kulissen, was da so los ist im Mannschaftsquartier. Das machen wir heute zum ersten Mal und das machen wir dann immer 2 Tage vor den Spielen der deutschen Nationalmannschaft. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert uns doch gerne auf YouTube oder auf dem Podcast-Player eures Vertrauens. Ja, und ich mache das natürlich alles nicht alleine, denn ich sitze hier im Funke-Studio in Essen. Wir haben aber 2 Menschen, die sind ganz nah dran bei der Nationalmannschaft. Die haben wir rübergeschickt nach Winston-Salem und da schalten wir jetzt auch rüber. Und ich begrüße Christian Wob, hallo.
Grüß dich.
Und Henrik Jacobs, ebenfalls hallo.
Moin Sebastian.
Genau, das sind unsere Nationalmannschaftsreporter. Die sagen Moin, bei denen ist morgens früh, bei uns ist jetzt 15 Uhr Nachmittag, bei euch 9 Uhr am Morgen. Ne? Ich mache noch die Vorstellungsrunde zu Ende. Ich bin Sebastian Wessling, ich leite die Funke Sportredaktion. Ja, und gemeinsam wollen wir jetzt euch in den nächsten Wochen so ein bisschen begleiten mit der Nationalmannschaft, hoffentlich mehr als 3 Folgen machen. Das war traditionell die Zahl, wo es bei den letzten WM-Turnieren geendet ist. Mal gucken, wie lange es diesmal dauert. Und nehmen euch dann immer, wie gesagt, mit hinter die Kulissen. Die beiden, die sind ja ganz nah dran. Und ich starte mit einer vielleicht etwas banalen Frage, die aber bei diesem Turnier vermutlich nochmal wichtig werden wird, auch sportlich. Wie ist es bei euch? Wie ist die Temperatur? Wie ist das Wetter?
Gerade ist noch recht bedeckt. Also wir hatten bisher nicht quasi mittags blauer Himmel, Sonne, extrem heiß. Das war bisher noch nicht der Fall, aber dann reden wir über extrem heiß bei mit Sicherheit 40 Grad. Wir hatten bisher eher bedeckten Himmel, aber sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Also man merkt das schon, egal zu welcher Tageszeit oder Nachtzeit man auch rausgeht, man läuft durch eine Luft, die man schneiden kann. Und ich kann mir nicht vorstellen, oder ich möchte jetzt nicht bei diesen Temperaturen unbedingt mittags Fußball spielen und auch nicht trainieren. Es wird eine große Herausforderung. Also wir haben das ja in Deutschland immer so ein bisschen aus der Perspektive, die jammern rum, weil das alles so warm ist und man darf das nicht unterschätzen. Es wird das Turnier extrem beeinflussen, glaube ich. Also man hört auch schon aus den ersten Aussagen, sowohl die wir jetzt aus der deutschen Mannschaft haben, als auch die aus dem Umfeld und von anderen Leuten, die hier ja Soccer betreiben in den USA. Wir hatten zum Beispiel einen Termin mit Greg Berhalter, dem ehemaligen US-Trainer, der ist jetzt bei Trainer bei Chicago Fire. Und der sagte, ja, wie kann man mit diesen Temperaturen umgehen? Du kannst nicht den Ball 90 Minuten haben, sondern du musst versuchen, die gegnerische Mannschaft einfach laufen zu lassen, damit die Kräfte verlieren. Und sowas Ähnliches hat dann auch nochmal Julian Nagelsmann nach dem USA-Spiel in Chicago bestätigt. Er sagte, wir können nicht die ganze Zeit hier hoch attackieren und Vollgas geben. Wir müssen uns auch in ausgewählten Situationen zurückziehen, dann auch ein bisschen aushalten, tiefer zu stehen und den Gegner dem Ball zu überlassen, obwohl das ja so ein bisschen eigentlich der Fußballidee von Nagelsmann widerspricht. Also, und das ist etwas, was auch eine Lehre ist aus der Club-WM vergangenes Jahr, die ich ja auch schon von hier begleitet habe, diese Temperaturen und diese Belastungsprobe Hitze, das wird quasi das Turnier ja bestimmen. Jetzt noch nicht im ersten Spiel, zum Beispiel bei der deutschen Mannschaft, das Spiel ist ja in einem Dome, also unter geschlossenem Dach in Houston, da wird das sicherlich noch kein Problem sein, aber spätestens an dem dritten Gruppenspiel nachmittags in New York, beziehungsweise in New Jersey, das ist eine Riesenschüssel. Da strahlt die Sonne von oben rein, es wird eine Glutkammer. Da wird das sicherlich ein Thema sein.
Betrifft natürlich auch uns, ne? Also wir müssen auch hier richtig leiden und tief stehen, ab in den Schatten.
Ja.
Trifft auch uns.
Mit uns meint es aber gut. Wir haben viele klimatisierte Räume hier zur Verfügung, also die Rahmenbedingungen sind sehr gut.
Ja, sprechen wir doch mal über diese Rahmenbedingungen, von denen ihr gerade gesprochen habt. Nehmt uns mal ein bisschen mit, uns und die Zuhörer, Zuhörerinnen und ZuschauerInnen. Wie ist das da in Winston-Salem? Wie ist die Unterkunft der Mannschaft? Wie sind die Trainingsbedingungen an der Universität dort? Wie sieht das aus?
Ja, du hast ja eben schon gesagt, wir sind ganz nah dran an der Nationalmannschaft. Also das stimmt nur so bedingt. Wir haben uns ein Haus genommen, zusammen mit zwei anderen Reportern noch aus Deutschland. Halbe Stunde weg von Winston-Salem. Wir sind hier in Highport. Und mein erster Gedanke eigentlich, als wir hier ankamen, war doch ganz schön weit weg von der Nationalmannschaft. Und als wir dann aber am ersten Tag nach Winston-Salem reingefahren sind, dachte ich nur so, ein Glück, dass wir hier nicht gelandet sind. Also wenn du da die Stadt siehst, die hat jetzt nicht sonderlich viel zu bieten. Man könnte auch vorsichtig sagen, das ist eine ziemlich hässliche Stadt. Also das ist jetzt von der Stadt her nicht unbedingt die Traumstadt, die sich der DFB da ausgesucht hat. Aber wenn man dann ein bisschen weiterfährt in das Quartier der deutschen Mannschaft, die haben da ja eine ganz schöne Hotelanlage sich natürlich ausgesucht. Das hat jetzt nicht sonderlich viel zu tun mit Winston-Salem. Das ist ja eine alte Tabakindustriestadt. Das merkt man an allen Ecken und Enden noch. Und dann fährt man aber ein bisschen raus zur Universität, zur Wake Forest University. Da ist ja auch der Trainingscampus und da ist auch das Medienzentrum, wo wir dann auch ab und zu mal ein kaltes Getränk bekommen. Da lässt sich's einigermaßen aushalten. Die Pressekonferenzen finden in meinem Hörsaal statt. Also da kommen auch bei uns beiden so ein bisschen alte Erinnerungen wieder auf. Und ja, dann geht man im Prinzip fußläufig zum Trainingsplatz. Auch das ist ganz angenehm. Und ist ein kleines Ministadion. Ich glaube, so 5000 Leute passen da rein auf eine Tribüne. Und von da aus kann man ganz gut das Training beobachten. Wie es mittlerweile so ist, das kennst du ja auch noch. Wir dürfen 15 Minuten zugucken, dann sieht man ein bisschen, wie die sich warm spielen, wie die vielleicht mal eine Runde um den Platz laufen und dann werden wir wieder rausgeschickt. Und viel mehr kriegen wir aktuell von der Mannschaft nicht mit. Wir versuchen natürlich, dann hier und da mal einen Einzeltermin zu bekommen, um dann auch mit den Spielern zu sprechen. Dann gibt es die Pressekonferenzen jeden Tag mit einem Spieler. Ja, so sieht's aus hier.
Ja, ich glaube, wir können vorsichtig avisieren, dass wir vielleicht so einen Einzeltermin darüber dann in der nächsten Folge sprechen können. Da sieht es ganz gut aus, ohne jetzt schon zu viel zu verraten. Du hast jetzt viel gesagt über den Ort. Wir haben dazu zwei Texte in den letzten Tagen gehabt. Einmal über Winston-Salem, einmal über das Quartier der deutschen Nationalmannschaft. Die werden wir euch in die Shownotes packen. Könnt ihr, liebe Zuschauerinnen, liebe ZuhörerInnen, auch noch mal ein bisschen genauer nachlesen. Was ist denn jetzt, um ein bisschen auf den Sport dann zu kommen? Es gab ja ein Training, da konntet ihr länger zuschauen, ein öffentliches Training. Habt ihr euch da und vielleicht auch in den anderen Schnipseln, auch aus den Gesprächen mit den Spielern, Spielerinnen, mit Spielerinnen nicht in dem Fall, da war das Gender nicht angebracht, mit den Spielern, mit den Leuten aus dem Staff, was für ein Bild habt ihr von der Mannschaft, von wie ist sie drauf, wie ist vielleicht auch die Stimmung gerade?
Also die Stimmung war auf jeden Fall sehr gut bei dem öffentlichen Training. Da durften nämlich 3000 US-Amerikaner mit dabei sein. Es war eine richtig große Euphorie um die Mannschaft. Also man hat ja eigentlich gedacht, wenn die deutsche Nationalmannschaft hier nach Winston-Salem kommt, die kennt eigentlich, keiner kennt die Spieler, keiner kennt die Mannschaft, aber da lief ungefähr jeder mit einem Deutschland-Trikot, mit BVB-Trikots. Bayern war sehr häufig dabei, aber auch HSV, sage ich als Hamburger natürlich. Die Stimmung war da auf jeden Fall sehr, sehr cool. Das haben auch die Spieler genossen, bis auf die 2 Kilometer lange Autogrammschlange, die sie dann nach dem Spiel zurücklegen mussten. Haben die Spieler natürlich dann trotzdem gemacht, so professionell sind sie dann auch, macht ja hier und da dann auch mal Spaß. Ansonsten, was so die Stimmung insgesamt angeht, da kriegt man natürlich dann am Anfang mit, wie sie im Kreis spielen und gute Laune haben. Ich glaube, das ändert sich dann, wenn sie dann bei den Temperaturen ein bisschen länger laufen müssen. Es gibt sehr, sehr viele Trinkpausen, das hat man auf jeden Fall schon gesehen. Also auch so kleine Eiswesten, die jetzt hier mitgebracht wurden, die Spieler sich dann mal umhängen durften. Und dann gibt es einen Nebenplatz, da durften die Torhüter trainieren. Da konnten wir gestern mal ein bisschen nach eben anschauen, um zu gucken, was Manuel Neuer macht. Und das war ja jetzt so noch die letzte große Frage, ob er wirklich dann fit wird. Aber ja, soweit wie wir das jetzt beobachten konnten, sieht das sehr, sehr gut aus bei ihm.
Aber man hat schon, um vielleicht nochmal das auf die sportliche Situation zu drehen, man hat schon das Gefühl, dass diese Mannschaft sich sehr viel zutrauen wird in diesem Turnier. Also da schwingt schon viel Selbstbewusstsein mit. Es ist ja eher so, dass wir in Deutschland so ein bisschen die Berufsskeptiker sind und dass vielleicht so eine Mannschaft und eine Leistungsfähigkeit vor einem Turnier eher schlechter geredet wird, als denn am Ende ist. Ich meine, wir hatten natürlich auch genug Beispiele in den vergangenen Jahren, wo diese These bestätigt worden ist, wo dann die Stimmung im Vorfeld nicht gut war und das Turnier dann letztendlich auch nicht gut war. Insgesamt habe ich aber schon das Gefühl, dass diese Mannschaft sich ja, sich viel zutraut und dass wir am Ende, um das mal noch vorzuführen, was ich gerade schon sagte, dass wir am Ende nicht den Weltmeister sehen, der hier die fußballerisch beste Mannschaft ist, weil ich glaube nicht, dass wir hier hochklassigen Fußball à la, ja, Halbfinale Bayern gegen PSG in der Champions League sehen werden, sondern das wird eher Ergebnisfußball und Kräfte aushalten. Also es ist nicht das große Spektakel. Vielleicht hier und da mal bei einem Abendspiel, wenn es recht ja, offen, bei offenem Visier ist, bei kühlen Bedingungen. Aber ich glaube, es geht eher darum, dann mit den Kräften auszuhalten, ja, clever zu spielen, Gegner laufen zu lassen. Und ich glaube, dass das Rahmenbedingungen sind, die dazu führen, dass an einem bestimmten Spieltag und in einem bestimmten Moment diese Mannschaft jeden schlagen kann. Das ist die Frage, kann sie auch gegen jeden Gegner verlieren in jedem Moment? Und aufgrund der, ja, letzten Eindrücke, ich meine, die haben jetzt 9 Spiele in Serie gewonnen. Also eigentlich natürlich nicht gegen wirklich ernstzunehmende Gegner, aber trotzdem immerhin, das steht ja erstmal bei denen auf der Habenseite. Muss man dann mal sehen, wenn jetzt wirklich die großen Brocken kommen. Und da werden wir, glaube ich, schon in der Gruppenphase zumindest mal so einen Stresstest erleben gegen Ecuador und gegen die Elfenbeinküste, wie sie dann damit umgehen. Aber prinzipiell würde ich erstmal schon sagen, dass dieser Mannschaft in diesem Turnier einiges zuzutrauen ist.
Da mal eingehakt, ihr habt die Torhüter erwähnt, das war ja eine der großen Debatten tatsächlich der letzten Tage und Wochen. Manuel Neuer und Oliver Baumann. Manuel Neuer startet jetzt vermutlich gegen Curaçao, wenn ich die Zeichen richtig deute. Der trainiert ja wieder voll mit, ohne jetzt einmal mit der Mannschaft ein Testspiel bestritten zu haben. Wie wird das da gehandelt im Lager? Ist das ein Problem? Wird das überhaupt problematisiert? Oder sagen alle, der Manu, der hat irgendwie 485.000 Spiele Erfahrung, dass das vollkommen egal, ob der mal ein Testspiel mit uns bestritten hat oder nicht?
Genau, ganz genau. Das sagen die Spieler, das sagen die Trainer, das sagt auch Rudi Völler gestern auf der Pressekonferenz. Im Prinzip, wenn du die Spieler fragst, alle sagen, Manuel Neuer ist Manuel Neuer, das ist der beste Torwart aller Zeiten und ist immer noch einer der besten Torhüter der Welt. Der braucht jetzt kein Testspiel, der kennt auch im Prinzip alle Spieler, der hat mit allen schon zusammengespielt, außer jetzt mit Nathaniel Brown, glaube ich, was jetzt die Viererkette dann auch angeht. Ansonsten ist das überhaupt kein Thema. Auch für Oliver Baumann mittlerweile nicht mehr, hat ja schon durchblicken lassen, dass er da enttäuscht war, wie das Ganze kommunikativ abgelaufen ist. Aber der hat jetzt seine Rolle hier akzeptiert, hat auch gesagt, es wird überhaupt keine Probleme geben. Er hat ein gutes Verhältnis zu Manuel Neuer. Und dann ist eher die Frage, was passiert nach dem Curaçao-Spiel? Also Neuer wird gegen Curaçao spielen, das ist sicher. Und da lege ich mir jetzt einfach mal fest, ob er das dann auch schafft, körperlich dieses ganze Turnier mit den Reisestrapazen dann auch so durchzuziehen, dass da nicht wieder vielleicht ein kleiner Rückschlag kommt, weil wenn man sich die Saison bei Bayern München angeschaut hat, da gab es immer mal wieder Rückschläge, kleinere Muskelverletzungen, größere Muskelverletzungen und insbesondere bei diesen Bedingungen hier, einerseits natürlich klimatisch, aber dann auch organisatorisch, das ist, glaube ich, für ihn jetzt auch nicht mehr so leicht, das alles mitzumachen. Ja, wenn man ihn aber aktuell körperlich beim Training sieht, dann hat man da jetzt keine Bedenken und die hat auch kein anderer hier.
Ganz so alt ist er ja auch noch nicht. Noch steht keine 4 vorne, wenn ich es richtig im Kopf habe. Oder ist er schon 40 geworden?
Doch, die steht schon da.
Ah, die steht schon da. Ja gut, aber dann steht sie noch nicht so wahnsinnig lange da. Also die Reisestrapazen wird er vermutlich verkraften können. Da sind wir zumindest mal ganz, ganz guter Dinge. Ja, wenn wir schon dabei sind, gehen wir doch diese Mannschaft so ein bisschen mal von hinten nach vorne durch. Allzu viele Fragezeichen gibt es ja eigentlich nicht mehr. Das hat sich ja Julian Nagelsmann eigentlich relativ festgelegt, auch mit seinen Aufstellungen im Testspiel. Die Innenverteidigung steht weitgehend, das Mittelfeldzentrum steht. Vorne im Sturm gibt es, glaube ich, auch keine Frage. Hier und da auf der einen oder anderen Außenbahn vielleicht höchstens noch. Ne? Ordnet das doch mal so ein bisschen ein.
Ja, prinzipiell hat sich Nagelsmann dabei seiner Aufstellung schon ja recht festgelegt. Allerdings auch in der Vorbereitung gesagt, dass er den Kader schon so zusammengestellt hat, dass er auch auf verschiedene Spielsituationen und auf verschiedene Gegner reagieren kann. Also wir haben, glaube ich, beim USA-Spiel die Startelf des ersten, auch des Curaçao-Spiels dann gesehen. Und ja, vielleicht einzige offene Position dann war noch die rechte Flügelseite mit Leroy Sané. Ich meine, der hat getroffen. Nagelsmann hat ihn gelobt nach dem USA-Spiel, hat aber auch so ein bisschen noch die Hintertür offen gelassen. Nach dem Motto, ja, wir haben da ja noch andere Kandidaten wie Maximilian Bayer, wie Jamie Leveling. Derzeit finde ich aber deutet erstmal alles darauf hin, dass Sané dann auch gegen Curaçao starten wird. Es ist natürlich ein bisschen so die umstrittene Position oder die umstrittene Personalie in dieser Mannschaft. Ich fand da auch die Erklärung und die Begründung im Vorfeld, warum Sané mitfährt zu dieser WM, ja, widersprüchlich und nicht ganz stringent. Erst wurde er nicht nominiert, weil er dann irgendwie bei Galatasaray nicht herausragend genug gescored hat. Dann hat er da wenig gespielt, wurde aber trotzdem nominiert, weil er eben für diese Mannschaft ein wichtiger Baustein sein soll. Und das sagen übrigens auch alle, also dass das jemand ist, der fürs Binnenklima sehr gut ist in dieser Mannschaft. Jetzt hat er getroffen gegen die USA. Ich fand jetzt seine Leistung ehrlicherweise aber auch nicht herausragend. Also der hat dann dieses Tor schon recht viel kaschiert, fand ich. Deswegen, ich bin gespannt, also erstmal in der Pole Position für dieses Curaçao-Spiel, ob er diese Pole Position dann verteidigen kann im Laufe des Turniers, weiß ich nicht. Man muss ja auch sagen, er hätte wahrscheinlich nicht gespielt, hätte sich Lennart Kahl nicht verletzt. Das ist ein herber, ich würde schon fast sagen, ein herber Verlust für diese Mannschaft. Das hätte man jetzt, glaube ich, so vor 3-4 Wochen auch noch nicht gesagt. Aber ja, diese Eindrücke, die er gemacht hat im Training und in dem Finnland-Testspiel, dieses unbekümmerte, frische, einfach ein bisschen Schwung reinbringen und einfach ein unbelastetes Gesicht zu sein. Weil ich meine, wir haben ganz viele Personalien, wir haben schon das eine oder andere gescheiterte Turnier in den Knochen und er bringt halt so ein bisschen ja, diesen jugendlichen Elan damit rein. Das hätte der Mannschaft, glaube ich, schon sehr gut getan. Weil es gibt ja auch bei so einem Turnier diese öffentliche Wahrnehmung und da steht Sané ja schon irgendwie für das Scheitern in den vergangenen Jahren. Und bei Kahl wäre es eben das Gegenteil gewesen. Trotzdem natürlich glaube ich, dass Sané Qualitäten hat, jedes Spiel entscheiden zu können. Und dann bin ich mal gespannt, ob er das im Laufe des Turniers zeigen kann.
Die Erfahrung der Vergangenheit zeigt ja, selten ist die Startelf am Ende die gleiche, wie sie am Anfang war. Von daher sind wir gespannt, wie das geht. Jetzt mal, ihr seid jetzt da, ihr habt einiges gesehen, ihr seid die Experten, jetzt müsst ihr euch auch festlegen. Einfache Frage, ist diese Mannschaft titelreif?
Boah. Ich glaube, man merkt schon an unserer Antwortzeit, also wir haben ja auf jeden Fall unsere Zweifel. Natürlich in so einem Turnier alles möglich, das hat Rudi Völler auch nochmal gesagt. Also ab dem Viertelfinale, wenn man das erreichen sollte, dann ist sowieso alles möglich. Dann kann eine ganz große Eigendynamik sich entwickeln. Aber da muss man eben erstmal hinkommen. Also die Gruppenphase, da müssen wir jetzt gar keine Experten sein. Die wird Deutschland überstehen. Das kann, glaube ich, nach den Erfahrungen der letzten beiden Turniere nicht mal Deutschland schaffen, da jetzt auszuscheiden, wenn sogar noch die besten Gruppen Dritten weiterkommen und man noch Curaçao in einer Gruppe hat. Und dann geht's ja mit der neuen Zwischenrunde weiter, dann kommt das Achtelfinale, dann könnte es gegen Frankreich gehen und das ist, glaube ich, so das Spiel, was jetzt schon viele im Kopf haben, wo viele auch schon prognostizieren, dass das dann das WM aus sein könnte. Aber auch gegen Frankreich hat sich Deutschland ja hier und da schon mal ganz gut angestellt. Ich erinnere mich da vor allem dann auch an das Spiel mit Rudi Völler nach der Entlassung von Hansi Flick und dann auch das Spiel mit Julian Nagelsmann in Frankreich vor der Heim-EM. Dieses Spiel hat ja auch nochmal so einen richtigen kleinen Hype dann ausgelöst vor der Heim-EM, dass da nochmal eine richtig gute Stimmung dann auch in Deutschland aufkam. Die hat man, finde ich, jetzt aktuell nicht, obwohl man ja 9 Spiele jetzt in Folge schon gewonnen hat und eigentlich bei dieser WM dann sogar einen Rekord aufstellen kann, was eine Siegesserie der deutschen Nationalmannschaft betrifft. Und trotzdem, finde ich, hat man irgendwie so das Gefühl, ja, was zum einen, was den Bundestrainer Julian Nagelsmann angeht, so unbeliebt wie aktuell war er irgendwie noch nie, so zumindest in meiner Wahrnehmung. Das hat natürlich dann vor allem mit seinen etwas unglücklichen Aussagen und seiner Kommunikation im Fall Underf, im Fall Neuer zu tun. Und das drückt so ein bisschen irgendwie auf die Euphorie insgesamt. Aber ich glaube, jetzt mit einem guten Spiel gegen Curaçao und dann auch einem Sieg im zweiten Gruppenspiel dann gegen die Elfenbeinküste, kann sich, glaube ich, hier schon so ein bisschen was entwickeln. Und jetzt haben wir schon viel über die Bedingungen gesprochen. Ich glaube, am Ende kommt es auch darauf an, Weltmeister wird wahrscheinlich dann die Mannschaft, die mit diesen speziellen Bedingungen hier in den USA vor allem dann am besten umgehen kann.
Hier ist es übrigens so, dass die Leute sagen, also wir werden ja eigentlich immer gefragt, und wird Deutschland Weltmeister? Also das ist ja hier auch schon ein Thema, weil eben dieser Name deutsche Nationalmannschaft und Fußball ist halt so eng mit Erfolg verknüpft, dass man hier sowieso als Favorit eigentlich mit in dieses Turnier startet, zumindest was die Stimmung im Land bei den Fußballinteressierten, was die betrifft. Nochmal, um auf diese Titelreife zurückzukommen, ich glaube schon eben, dass man schaffen kann, jede Mannschaft in jedem Moment zu schlagen. Und das gilt auch für Frankreich in einem möglichen Achtelfinale, weil eben die Spiele zuletzt gegen Frankreich eigentlich recht erfolgreich gewesen sind. Und ja, wenn es nur noch Qualität geben würde, hätte Frankreich ja seit 2016 jedes Turnier gewonnen. Das haben sie eben auch nicht, obwohl sie inzwischen locker 3 Mannschaften zu diesem Turnier schicken könnten und alle 3 Mannschaften wären Mitfavorit. Die Frage ist dann ja, kannst du nach so einem Achtelfinale, wenn du das gegen Frankreich gewinnen solltest, allem Hype oder alle Euphorie und Rückenwind, die dann entsteht zum Trotze, kannst du dann nochmal gegen Spanien gewinnen? Ist diese Mannschaft dann so gut genug, dass sie 2 dieser Schwergewichte hintereinander aus dem Turnier werfen kann? Weil das ist dann ja dann auch irgendwann nicht mehr vielleicht Zufall des Moments, sondern auch können. Und da würde ich das schon in Frage stellen, ob die Mannschaft jetzt so gut ist, dass sie dominant genug ist, alle Mannschaften in diesem Turnier jederzeit hintereinander weg dann auch zu schlagen.
Und ich glaube, was man auch noch sagen muss, also am Ende hängt schon vieles auch an den Topstars, an Florian Wirtz und Jamal Musiala. Und auch bei den beiden gibt es ja schon noch leichte Zweifel. Also Wirtz etwas weniger, weil der schon ja eine ganze Saison dann auch hinter sich hat und auch dann gerade in den letzten Spielen der Nationalmannschaft das Spiel jetzt hier gegen die USA vielleicht mal ausgeklammert, schon gezeigt hat, was er drauf hat. Und bei Jamal Musiala, da gibt es schon noch viele Fragezeichen aktuell. Also ich kann mich jetzt noch an kein wirklich gutes Spiel erinnern in diesem Jahr, seit er wieder da ist. Vielleicht mal so einzelne Spielphasen. Aber am Ende braucht Deutschland diese beiden Spiele auf jeden Fall, um ganz, ganz weit zu kommen. Und man braucht sie vor allem in einer richtig guten Verfassung. Ich bin sehr gespannt, ob die beiden dann pünktlich zum Turnierstart in Topform noch kommen.
Plus Havertz. Da geht ja schon gerade die Tendenz eher nach oben. Auch durch das Champions-League-Finale. Ich finde ihn auch in dem USA-Test sehr aktiv. Also wenn jetzt zumindest diese Position nochmal geklärt ist und wenn er nochmal seine Qualität mit reinbringt, dann kann er, glaube ich, schon in einzelnen Momenten dann auch fehlende Form bei Musiala und Wirtz oder eher bei Musiala dann kaschieren. Aber trotzdem natürlich, um das Ding zu ziehen am Ende, bräuchtest du eigentlich alle drei in herausragender Form. Und dann hast du ja wirklich eine sehr gute Mannschaft.
Ihr habt das jetzt gerade schon angerissen. Dennoch nochmal die Nachfrage. Was fehlt denn der Mannschaft noch, um vielleicht ganz vorne im Rennen mit dabei zu sein?
Ja, also ganz vorne, wenn du es schon so sagst, da ist Deutschland, finde ich, eigentlich schon gut aufgestellt. Im Mittelfeld, Zentrum, ich glaube, das ist jetzt noch kein Weltklasse-Niveau, auch wenn beide Spieler mit Pavlovic und Metscher noch Weltklasse werden können. Aktuell sind sie es noch nicht, aber gerade Metscher, ich glaube, den trauen ganz viele Experten und auch wir eine sehr, sehr gute WM zu. Dahinter dann die Innenverteidigung aktuell mit Nico Schlotterbeck und Jonathan Tah. Das ist okay, das ist auch international in Ordnung, aber ob das jetzt für den Weltmeistertitel reicht in dieser Besetzung, da würde ich auch schon mal ein Fragezeichen setzen. Man muss natürlich am Ende auch als gesamte Mannschaft dann irgendwie so zueinander finden, dass man da als Kollektiv sowohl gut verteidigt als auch nach vorne spielt. Ich habe jetzt noch zuletzt keine überzeugenden Länderspiele gesehen, wo ich dann auch wirklich sagen würde, das ist jetzt wirklich auch die deutsche Mannschaft, mit der kann man jetzt ganz weit kommen, wie du schon gesagt hast. Ich glaube, da gibt es dann vielleicht auch innerhalb des Turniers nochmal ein paar Wechsel. Wer weiß, wie lange Musiala dann wirklich in der Mannschaft bleibt, wenn er an die Form anknüpft, die er jetzt zuletzt hatte. Und auch Rudi Völler hat ja auch noch gestern nochmal auf der PK betont, diese 60 Minuten ist wahrscheinlich dann auch so eine Marke, wo dann sehr, sehr viele Wechsel auch stattfinden werden. Man wird immer in jedem Spiel das gesamte Wechselkontingent ausschöpfen und dann haben natürlich auch wiederum andere Spieler die Chance, sich dann nochmal richtig in den Fokus zu spielen und dann vielleicht sich dann auch im Laufe des Turniers einen Stammplatz zu erobern. Das wird spannend.
Ja, ein großes Fragezeichen zum Beispiel ist noch, was passiert eigentlich, wenn sich Joshua Kimmich verletzt? Das ist ein Riesenproblem, weil du keinen...
Ja, eigentlich
tut er ja nie. Er tut das nie, das ist schon das Gute, aber du hast halt keinen anderen gescheiten Rechtsverteidiger eigentlich im Kader, der das auf so einem Niveau spielen kann, dem man dann zutraut, möglicherweise dagegen Mbappé zu verteidigen. Deswegen, ich glaube schon, dass du ein paar Rollenspieler hast, die in diesem Turnier, glaube ich, für Impact sorgen können, wie zum Beispiel Dennis Undav. Ich meine, ich verstehe die Debatte, gehört er in die Startelf oder gehört er nicht in die Startelf? Ich glaube aber, dass er so einen unfassbar ausgeprägten Torriecher hat, dass er wirklich zum Unterschied werden kann, wenn er in der 70. dann reinkommt gegen eine müde Mannschaft und wo dann Havertz so ein bisschen vor die Drecksarbeit erledigt, indem er die Mannschaft oder die gegnerische Mannschaft kaputt läuft. Da muss man aber sehen, ob dann wirklich, wenn Schlüsselspieler ausfallen, ob die wirklich gleichwertig zu ersetzen sind in diesem Turnier.
Wir werden sehen, wie es kommt. Ich hier aus Essen, ihr beide werdet es beobachten, eben ganz nah dran bei der Nationalmannschaft. Ihr reist ja auch zu den Spielen, ihr seid bei den PKs, ihr seid bei den Trainings dabei und werdet uns davon berichten in Wort und Bild. Das nächste Mal zeichnen wir auf am 18., also zwei Tage dann vor dem 18. Juni, zwei Tage vor dem Spiel gegen die Elfenbeinküste. Wenn ihr das nicht und auch keine weitere Folge verpassen wollt, dann abonniert uns doch gerne bei YouTube oder bei der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Wenn euch das gefallen hat, was ihr gesehen habt, was ihr gehört habt, gebt uns gerne 5 Sterne. Das hilft uns dabei, dass wir noch weitere Hörer und Zuschauer erreichen. Hilft uns sehr oder hypt uns bei YouTube. Genau, das würde uns sehr, sehr freuen. Und ansonsten teilt uns eure Meinung gerne mit. Schreibt uns in die Kommentare. Wir sind gespannt, von euch zu hören, wie ihr das fandet. Auch was wir besser machen können, schreibt das gerne auch mit rein. Und dann sehen wir uns das nächste Mal am 18. Juni.
Basecamp America, die WM-Insider. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, um keine Folge zu verpassen.